The Beauty Doctors.
The Beauty Doctors. Der Rosenpark Klinik Podcast. Mit Dr. Sonja Sattler.
The Beauty Doctors.
Und damit herzlich willkommen. Wie schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Evren Gietzer. Ich bin Moderatorin bei Hitradio FFH und freue mich über diesen neuen Podcast, The Beauty Doctors, in dem es geht um echte Schönheit, moderne Medizin und um das, was uns wirklich strahlen lässt. Und sie strahlt schon an meiner Seite. Ja, heute die erste Folge mit dir, liebe Sonja, Dr. Sonja Sattler. Hallo, wie schön, dass wir das zusammen machen.
Hallo, liebe Evren. Ich freue mich ganz doll, dass wir das zusammen machen.
Ich mich auch sehr. Wir werfen gemeinsam einen Blick hinter die Kulissen. Wir schauen in die Rosenparkklinik. Es wird ganz viele spannende Themen geben und natürlich auch fundiertes Wissen. Das ist ganz klar, das steht ganz oben. Und man wird hier die Menschen kennenlernen, die mit dir gemeinsam im Team eben jeden Tag mit Schönheit und an der Schönheit arbeiten, die Beauty Doctors. Und zum Start eben diese ganz besondere Folge. Du bist Gründerin und ärztliche Leiterin der Rosenparkklinik und von Anfang an prägst du natürlich mit Name und mit deiner Haltung die Arbeit, die nun schon Jahrzehnte andauert. Vielleicht ganz vorweg die Frage, die sich vielleicht auch ganz viele stellen, und ich gebe zu, ich bin nicht gänzlich vorurteilsfrei. Also wenn wir Schönheitsmedizin hören, dann denken viele erstmal okay an Instagram-Filter, an wirklich perfekte Promis, an denen kein Makel zu sehen ist, an zum Beispiel auch übertriebene Lippen. Wenn du vielleicht mit Vorurteilen konfrontiert wirst, was ist das Häufigste, was du hörst dabei, und vor allem, was entgegnest du dem?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir mal Schönheit definieren. Und das entgegne ich auch sehr gerne bei Fragen, die sozusagen provokant sind. Schönheit ist was super Individuelles, und wenn man da wirklich so ein bisschen wissenschaftlich hinterfragt, empfinden wir weltweit Ähnliches oder Gleiches als schön. Mhm. Das ist auch eher ein Empfinden oder eine Intuition oder ein Instinkt als eine gedankliche Leistung. Es ist ganz interessant, dass die Menschen, ich sage jetzt mal, von Alaska bis Australien wirklich Gleiches schön empfinden. Und die sind ja woanders geboren, die sind anders aufgewachsen. Und Schönheit ist etwas super Individuelles. Ich sage noch was Provokantes: Jeder ist schön.
Ach, das finde ich total schön.
Ja, dass du das sagst. Und es ist auch wirklich so, dass es geht immer so ein bisschen um harmonische Proportionen. Alles, was so out of the range ist, passt dann nicht in ein Gesicht oder passt nicht an einen Körper. Und manch einer hat da wirklich genetisch so eine rote Basis, sagen wir es mal so. Mhm. Und ich glaube trotzdem, dass jeder Mensch mit dem, was er natürlich auch innen mit sich trägt, schön ist. Mhm. Und ich glaube, in der ästhetischen Medizin können wir eigentlich nur diese Schönheit unterstreichen.
Okay, so ein schöner Feinschliff, der das Ganze noch mal so ein bisschen nach vorne
trägt. Ja, und auch begleiten. Also begleiten über die verschiedenen Altersphasen. Mütter mit kleinen Kindern, keine Zeit für sich selbst. Dann wollen sie einfach doch frischer aussehen. Man muss die Menschen ja nicht verändern.
Ja. Das ist ein toller Beginn, um vielleicht auch über den Beginn oder den Anfang und das Konzept der Rosenparkklinik zu sprechen, was auch vor allen Dingen alles dahinter steckt. Das können wir Außenstehende uns ja oft gar nicht vorstellen. Ich kann schon mal so viel verraten. Also die Rosenparkklinik ist ein Imperium. Also ihr macht so viel und ihr habt auch so viele Dependancen. Lass uns einfach mal ein paar Jahre zurückgehen. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre sind es mittlerweile?
Jetzt im Februar 29 Jahre.
Oh, okay.
29 Jahre.
Ja. Fast drei Jahrzehnte voll gemacht. Lass uns ein bisschen zurückgehen. Wie kam es überhaupt dazu? Vor allem auch die Idee der Rosenparkklinik. Wie ist entstanden?
Also die Rosenparkklinik habe ich ja gemeinsam mit meinem Mann Dr. Gerhard Sattler gegründet. Und man muss wirklich sagen, er war in dieser Phase der treibende Visionär. Und ich war immer die Realität neben ihm. Also sozusagen, ich habe das, was er visionär sich ausgedacht hat, versucht dann in die normalen Bahnen zu bringen und auch umzusetzen. Und wir waren einfach da ein Megateam. Und damals gab es nur ein, zwei ästhetische Schönheitskliniken in Deutschland, also ganz wenige. Und wir hatten einfach die Idee, dass wir unsere Patienten vor allen Dingen sicher begleiten wollen. Also wir waren mit diesem Thema Schönheit konfrontiert. Ich komme aus der Dermatologie. Schöne Haut ist eine gesunde Haut, klar, und ein Dermatologe behandelt die Krankheiten. Aber wir wollten uns mehr um das Schöne kümmern und die Menschen dann wirklich begleiten, so dass sie sich selbstbewusst in ihrer Haut fühlen.
Ja. Ich höre ein bisschen raus, dass ihr da so Yin und Yang wart. Also ihr habt euch wunderbar ergänzt und eben dieses Produkt geschaffen, euer kleines Baby. Was war euch denn von Anfang an wichtig? Jetzt reden wir über die Zeit von vor 30 Jahren. Da war die Beauty-Industrie, so nenne ich sie mal, eine ganz andere. Also der Zeitgeist auch ein ganz anderer. Worauf kam es bei euch an? Was war euch wichtig?
Ich glaube, es ist immer noch das Gleiche wie heute. Mhm. Und zwar ist das die Patientenbindung. Mhm. Wir möchten für die Patienten, oder wir wollten damals schon für die Patienten da sein. Wir wollten die Patienten verstehen und ihnen dann individuell das Bestmögliche für sie anbieten. Mhm. Und mein Mann, das kann ich sagen, hat damals ja sehr viel in der Körperformung geleistet. Man muss sagen, weltweit hat die Tumeszenz, Lokalanästhesie, Liposuktion, wirklich, ist ein schwieriges Wort, ich weiß.
Hat sie wirklich, sag's uns nochmal auf Deutsch.
Also einfach die Fettabsaugung, ja, in lokaler Betäubung.
Okay.
Ja, also ohne, dass man in Narkose gehen muss, hat die wirklich verfeinert bis zum i-Tüpfelchen so gut, dass man sie ja heute bis zu der Erkrankung Lipödem anwenden kann. Mhm. Und ich war schon immer diejenige, die sich eher um das Gesicht und die minimalinvasiven Therapien oder Behandlungsmöglichkeiten in der ästhetischen Medizin gekümmert hat.
Also auch da eine perfekte Ergänzung. Ja. Und weil du jetzt auch gerade die Atmosphäre und vor allem die Sicherheit angesprochen hast, ich möchte mal allen Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, die uns jetzt vielleicht gerade nicht über Video, über YouTube sehen. Tatsächlich ist es auch das, was ich spüre, wenn ich hier zum Beispiel in Darmstadt oder aber auch in Frankfurt reinkomme und merke, es ist ein Gefühl, es ist ein sehr familiäres Gefühl, auch als Patientin. Und es ist eine sehr warme Atmosphäre. Und das war euch von Anfang an wichtig.
Von Anfang an ganz, ganz wichtig. Von Anfang an wollten wir, dass die Patienten uns auch vertrauen mit unserem Know-how. Und deshalb haben wir beide uns weltweit immer weitergebildet. Wir waren immer so ein bisschen vorne mit dran. Und irgendwann ist dann auch das wissenschaftliche Zentrum wirklich entstanden, das Rosenpark Research. Einfach weil wir doch nur auch Dinge anbieten möchten für unsere Patienten, die auch Sinn machen. Mhm. Es ist ja wirklich viel Blödsinn unterwegs.
Das stimmt allerdings.
Es ist unkontrollierter Blödsinn, ja, an Instagram gerade unterwegs. Mhm. Und dafür auch dieser Podcast. Ich würde so gern den Menschen helfen. Ich würde denen so gern so viel erklären.
Ja, das wirst du auch tun.
Ja, das hoffe ich, dass wir das wirklich damit schaffen.
Ja.
Einfach weil Sicherheit, hast du gesagt. Wir sprechen heute über junge Menschen, die sich irgendwas, ich sag mal, schneiden lassen oder ins Gesicht injizieren lassen. Und das vielleicht über 50 Jahre, also dekadenlang. Das kann man nicht sagen, das ist sicher alles, was wir neu haben. Das kann ich nie unterschreiben. Das geht gar nicht. Da muss man genau gucken, muss man genau wissen. Es gibt gute und schlechte Hyaluronsäuren. Ja, es gibt nicht einfach eine. Es gibt, glaube ich, in Deutschland 60 verschiedene. Und es gibt gute und schlechte Botulinumtoxine. Auch da gibt es Riesenunterschiede. Das weiß der Patient alles nicht. Und das wissen leider Gottes viele meiner Kollegen auch nicht.
Okay, aber da hast du natürlich mit deinen Kolleginnen und Kollegen in den nächsten Folgen die Möglichkeit und die Gelegenheit, nochmal so sehr aufzuklären und auch wirklich alle mitzunehmen. Jetzt hast du die Atmosphäre, die Patientenbindung, die Wärme angesprochen. Was ist es, wenn du es vielleicht doch nochmal ein bisschen mehr auf den Punkt bringen müsstest, das, was die Rosenpark-Klinik ausmacht? Ist es auch das Team? Ist es eure Haltung? Was würdest du nennen?
Ja, also eigentlich ist es ein gesamter holistischer Ansatz. Ja, wir wollen wirklich alle Mitarbeiter, und damit möchte ich mein Team wirklich nennen, die alle ganz toll sind, alle Mitarbeiter wollen für den Patienten individuell das Beste. Ja? Mhm. Und der eine braucht eher in diese Richtung Hilfe oder Begleitung und der andere in diese Richtung. Das ist unterschiedlich. Und wir sind auch als Ärzte da ein Team. Und meine Patienten, die längere Zeit mit mir unterwegs sind, über Jahre, manchmal Jahrzehnte jetzt, und dann sagen, ach, jetzt bin ich doch Anfang 60 und ach, vielleicht sollte ich ja doch mal was schneiden.
Ja.
Und dann ist das der Moment, wo ich sage, okay, lassen Sie sich doch mal beraten. Ja? Mhm. Und dann ist das ganz offen zwischen uns. Ja? Das ist, und auch wir Ärzte sprechen dann untereinander, weil wir kennen unsere Patienten bis dahin.
Und das schafft natürlich auch unheimlich Vertrauen, wenn die Ärztin, bei der ich schon jahrelang bin, sagt, hier, ich habe da einen Kollegen oder ich habe da eine Kollegin und da sind Sie wunderbar aufgehoben. Das ist dann natürlich auch nochmal, ja, da braucht man nicht mit Sorge zum Termin gehen. Jetzt habe ich vorhin schon ganz kurz die Dependancen erwähnt, Sonja. Wenn wir nämlich von Rosenpark sprechen, sprechen wir ja nicht von der einen Klinik. Lass uns mal ganz kurz auf den Punkt bringen. Was gibt's da eigentlich und vor allen Dingen wo?
Genau, also es gibt die Rosenpark-Klinik in Darmstadt, das ist die große Klinik, die auch die OPs hat, wo man Chirurgie haben kann, plastische Chirurgie, aber auch minimalinvasive Therapien. Aber so vor 10 Jahren haben wir uns dann gedacht, gerade die minimalinvasiven Sachen, so ein bisschen Microneedling und so ein bisschen Laser und so ein bisschen Botulinum, was auch ordentlich gemacht werden muss, da kommen wir doch lieber zum Patienten, und zwar in die Innenstädte. Und da gibt es jetzt die Bellerie Rosenpark. Das ist eine kleine Klinik ohne OP in Frankfurt. Ja. Frankfurt ist relativ groß. Sogar mit Ausbildungszentrum jetzt für Ärzte. Also ich versuche ja alles, was ich kann, auch weiterzugeben. Und zur Nachbehandlung der Rosenpark-Klinik, muss man sagen, haben wir noch das Rosenpark-Studio. Lymphdrainagen, auch nur ein bisschen Kosmetik, wo man sich so ein bisschen wohlfühlt. Also das gehört alles mit zusammen. Die Bellerie packt praktisch Studio und minimalinvasive Medizin zusammen in eins, ja.
Jetzt hast du vorhin noch das Research Center erwähnt. Was macht ihr da konkret?
Ja, das ist super spannend.
Ja.
Also es ist ja so, bevor irgendwas offiziell auf den Markt kommt, gibt es verschiedene Phasen, die dieses, ich sag mal, Medikament oder Medizinprodukt, also Hyaluronsäure sind zum Beispiel Medizinprodukte, Botulinumtoxin ist ein Medikament.
Ah, ganz da gibt es Unterschiede.
Okay. Riesenunterschiede,
okay, wow.
Ja, auch in der Zulassung.
Ja.
Also ein Medikament braucht über 10 Jahre zur Zulassung, muss alle Phasen der Studien durchlaufen. Und wir übernehmen nicht die ersten Phasen natürlich, das, aber so ab Phase 3, manchmal sogar 2, bis Post-Market-Phasen, übernehmen wir Studien für Hersteller, für Universitäten. Das sind meistens weltweite Studien. Da gibt es also ein Zentrum in Deutschland, eins in den USA, eins in Südamerika. Und wir behandeln Patienten mit dem Medizinprodukt zum Beispiel und gucken auf Safety, gucken über 1 Jahr lang oder auch 2 Jahre lang, wie lange es hält, was gibt es für Nebenwirkungen. Und ich sage dir einfach, Evren, manche Produkte möchte ich nicht haben.
Okay.
Also die werden dann auch so
schön.
Die kommen Gott sei Dank nie auf den Markt. Ja. Oder wenn sie dann auf den Markt kommen, weiß ich, dass ich sie nicht haben möchte.
Okay, das heißt aber, ihr seid an vielen Stellen in einem internationalen Studiennetzwerk schon von Beginn an dabei und könnt für euch sagen, okay, das hat sich bewährt und das möchten wir unseren Patientinnen und Patienten nicht zumuten.
Da geht es wieder um Sicherheit, genau, weil ich möchte meinen Patienten nichts zumuten, was sie langfristig in Gefahr bringen kann.
Mhm. Ich habe schon so viel erfahren bisher und freue mich schon auf die nächsten Folgen, aber das bringt mich natürlich zu der Frage, du hast es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Warum dieser Podcast? Möchtest du auch aufklären? Möchtest du informieren? Möchtest du die Menschen, die vielleicht hier und da überlegen, oh, ich würde mal gerne an die Hand nehmen? Was ist der Sinn und Zweck?
Evren, eigentlich beides. Also ich möchte schon aufklären, einfach mit der jetzt fast 30-jährigen Erfahrung, möchte ich einfach aufklären, und auch vielleicht Mut machen, dem einen oder anderen, weil so böse ist die ästhetische Medizin nicht, die manch einer denkt, sie wäre es. Aber sie muss eben wirklich mit Qualität und Know-how ausgeführt werden. Mhm. Und da ist leider ein großes Dilemma. Und das Dilemma ist interessanterweise in Deutschland riesig, weil wir haben keine Ausbildung dafür. Mhm. Es gibt keine, das muss man wirklich so klar sagen, keine Ausbildung, weder an der Universität im Medizinstudium noch in den Facharztausbildungen für ästhetische Medizin. Weder der Dermatologe lernt ästhetische Medizin, noch der plastische Chirurg.
Und wie habt ihr es dann, wie habt ihr es jetzt
ist,
erlernt?
Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich vorsichtig mit Learning by Doing, mit vielen Schulungen, vielen Auslandsaufenthalten und anderen Ärzten zugucken. Und ehrlicherweise machen das die jungen Kollegen heutzutage auch, die gut werden wollen und die sich um ihre Patienten kümmern wollen. Die einfach mal schnell was aufmachen und am besten mache ich auch noch 5 oder 7 Kliniken auf und dann geht es nur ums Geld und das ist so schade. Wir machen Medizin und da geht es nicht ums Geld, es geht um Menschen.
Ja.
Und ich möchte das unbedingt sortieren, weil, wissen Sie, Also die Patienten, die haben manchmal so ein schlechtes Gewissen, dass sie kommen. Also die erzählen es dann nicht ihrem Ehemann oder so. Echt? Und da denke ich mal, mein Gott, sie tun doch was. Der andere kauft sich einfach Schuhe für 500 Euro, ja? Das gibt's ja auch. Und fühlt sich da wohl. Und ich, also deshalb habe ich vorhin schon gesagt, ich bin begleitend tätig. Mhm. Minimal immersiv heißt begleitend. Und ich möchte das einfach in die Realität und Normalität rücken. Mhm. Weil ich glaube, dass wir gute Medizin machen müssen, um ästhetische Medizin gut auszuführen. Und jetzt möchte ich gerne die plastische Chirurgie, die ja auch ein großes Standbein der Rosenpark-Klinik ist, noch mal ein bisschen enukleieren. Weil die plastische Chirurgie ist ja, also Chirurgie heißt immer, ich habe was zum Schneiden. Mhm. Ja? Und wenn ich was schneide, verändere ich was dauerhaft. Wenn ich was spritze oder wenn ich einen Laser benutze, ist das so ein bisschen begleitend und auffrischend, sag ich mal. Aber es ist meistens reversibel. Mhm. Alles, was ich schneide, ist dauerhaft. Ja. Und das ist der Riesenunterschied. Und jetzt muss man auch da wieder ehrlich sein. Glaub doch nicht, dass in den Universitätskliniken die Frauen reinlaufen und eine Facelift-Chirurgie haben wollen. Nein, auch da fehlt die Ausbildung. Und für mich ist es ganz wichtig, dass auch die plastische Chirurgie weiß, dass wir eigentlich zusammengehören, die ästhetische Medizin, der dermatologische Weg und die plastische Chirurgie, weil wir ergänzen uns wunderbar. Mhm. Ja? Aber der Patient hat einfach zwei Möglichkeiten. Ja, und viele denken dann, ach, dann mache ich jetzt mal schnell einen Facelift.
Das hört sich nicht gut an.
Das ist ja nicht so, das muss man sagen. Und dann ist es für immer anders. Also die Struktur unter der Haut ist für immer anders. Und ich habe da eine sehr vorgefertigte Meinung, muss ich sagen. Ich finde, Schneiden ist auch mal erlaubt, aber einmal.
Ja. Einmal?
Einmal. Mhm. Also sprich, einmal eine Nase, einmal ein Oberlid, einmal ein Facelift. Okay. Und das muss man dann vielleicht minimal invasiv so weit sortieren, auch im Alter, damit man nicht in die zweite Schiene kommt. Weil ich glaube, dass die Facelift-Chirurgie genial ist. Mhm. Ja? Aber eben nicht mit 40, bitte. Da haben wir andere Möglichkeiten mit mikrofokussiertem Ultraschall. Wir können Haut straffen, wir können Biostimulantien injizieren, dass diese junge Haut erhält. Okay. Aber wenn dann die Menopause kommt und dann vielleicht das UV-Licht noch dazwischen war, dann ist das einfach schwieriger.
Ja, ja.
Und dann ist es schon auch völlig legitim, mal zu schneiden.
Okay.
Aber bitte einmal.
Okay, also da habe ich jetzt verstanden. Das heißt, im besten Falle früh schon mal begleitende Maßnahmen, dann nicht ständig schneiden zu müssen, sondern im besten Fall nur noch einmal und dann ist gut.
Okay. Naja.
Total interessant.
Ja. Weil wenn man was schneidet, muss man verstehen, man hat ja eine Narbe produziert.
Ja.
Und das ist auch okay. Und die erste Narbe wird meistens gut. Mhm. Aber wenn man dann in eine Narbe reinschneidet, da kann der Chirurg noch so gut sein. Das hat mit dem nichts zu tun.
Okay.
Die Wundheilung wird es dann verkleben.
Okay.
Und dann wird es entweder gut oder, ich sag mal, mit Einziehungen und komischen, mimischen Verzierungen vom Mund und so, dann wird's komisch.
Ja. Und genau das ist, glaube ich, auch der Punkt, warum viele Menschen, wenn sie in die Klinik kommen oder nach Frankfurt in die Bellerie, das dann hinterher nicht erzählen, weil Menschen, denen man davon erzählt, direkt diese Gesichter vorm Auge haben. Ne? Also dieses verzogen und irgendwie, und wir sehen doch am Ende irgendwie alle gleich, also wir haben alle diese dicken Lippen und alle, also genau das ist also, das ja, was ihr nicht
wollt.
Das ist
das Klischee.
Ja.
Das ist das Klischee und es ist für mich wunderbar, dass du das ansprichst nochmal, weil, also wenn du als Laie auf der Straße jemanden erkennst, ich sag mal, zu dicke Lippe aus der Proportion oder zu gestrafft, dann ist es schon falsch. Ja, also ich behaupte einfach mal, die Patienten, die gut behandelt und betreut sind, auch geschnitten sind, dass ihr sie nicht erkennt.
Überleg doch mal, ob ich vielleicht in Behandlung bin. Schnitten oder nicht geschnitten.
So schön.
Nein, also ich kann an dieser Stelle sagen, wenn ich bei euch war, erzähle ich das in der Regel auch oft. Also da habe ich jetzt keine Hemmung. Aber ich kann natürlich Menschen verstehen. Und es gibt natürlich auch diese Vorurteile. Und du sagst, das ist auch etwas, was ich gerne hier aufgreifen möchte in den kommenden Folgen. Worüber wird denn in den nächsten Folgen hier gesprochen mit deinen Kolleginnen und Kollegen?
Also ich werde mir immer einen der Kolleginnen und Kollegen der Rosenpark-Klinik oder Bellerie schnappen und wir werden uns zusammensetzen und ein Thema besprechen. Und es gibt natürlich Themen, die, ich sag mal, für jedermann sind, wie Hyaluronsäure, Botulinumtoxin, was jeder denkt zu kennen und doch nicht weiß.
Ja.
Aber wir haben natürlich auch andere Themen, wie zum Beispiel Intimchirurgie der Frau, selbst die Brustchirurgie ist was sehr Intimes, ja, die Fettabsaugung. Ich muss wirklich sagen, es wird mir Angst und Bange, wenn ich über diese neue Thematik, dass die Krankenkassen Fettabsaugung bei Lipödem übernehmen. Es wird mir deshalb Angst und Bange, weil ich weiß, dass da draußen keiner steht, in keiner Klinik in Deutschland, der das kann als Arzt. Ja? Also wir haben wirklich, man kann da so viel falsch machen. Und gerade beim Lipödem ist eigentlich die Tumeszenz, diese Lokalanästhesie-Methode, das Wesentliche, warum die gut werden. Ja? Aber in der Großklinik wird eine Vollnarkose gemacht und das Gewebe rausgerissen.
Ach so, das ist der Unterschied.
Das ist ein ganz riesiger Unterschied. Und für die Langfristigkeit des Lymphgewebes ist es eben so wichtig, dass das sanft operiert wird. Ja, lokal betäubt mit ganz viel Flüssigkeit, dass die Lymphbahnen erhalten werden. Und wenn man jetzt sagt, okay, jeder kann jetzt für die Krankenkasse mal in die Chirurgie gehen, da gibt es keinen einzigen Chirurgen in Deutschland, der das kann. Ich sage das so. Andere Kliniken, die sich da spezialisiert haben, ja. Sicher. Ja. Aber das sind meistens Privatkliniken. Ja. Und, aber Krankenkassen ist ja, Krankenkassenmedizin ist ja, ich nenne es jetzt mal eine Massenmedizin dann. Ja. Und es wird mir Angst und Bange, wie dann Lipödeme nach 10 Jahren, 20 Jahren nach einer Vollnarkosenabsaugung aussehen. Weil das wird
klingt
dramatisch.
Aber auch tatsächlich fatal, muss ich sagen.
Also, ja, und sowas möchte ich aufklären.
Aber wenn dieses Wissen doch existiert, also ja. ist das eine Maschinerie, ist das dann Massenabfertigung und es geht nicht anders? Weil
das Problem ist, dass das Wissen gerade von Visionären und guten Ärzten, die viel am Patienten sind, die viel machen, sind ja nicht die sich zu Hause ins Kämmerlein setzen und das als wissenschaftliche Arbeit runterschreiben.
Das sind die einfach tagtäglich
am Menschen Macher. Arbeiten. Ja. Das sind die Macher und die haben das bis entwickelt. Ich sag mal, unsere österreichischen Kollegen zum Beispiel sind auch fantastisch in dieser Methode. Es gibt jetzt mittlerweile eine neue weltweite Gesellschaft für die Tumeszenz-Lokalanästhesie, die aus den Dermatologen kommt, Und die endlich mal ein bisschen lauter werden, aber es fehlt einfach dieses Runterschreiben, ja, dass das einer da sitzt, ein Professor hat und sagt, ich mache das jetzt so. Okay. Und das ist eben nicht in dieser Methode.
Ja, aber auch das natürlich ein wesentlicher Aspekt für dich, dein Team und eure Arbeit. Ihr seid international vernetzt. Du bist, wer dir folgt oder auch den Social-Media-Kanälen der Rosenpark-Klinik sieht, du bist auf unheimlich vielen Kongressen. Da ist nicht nur Austausch, sondern du gibst dein Wissen und deine Erfahrung weiter. Das ist natürlich so Gold wert.
Ne? Es ist Gold wert. Also es ist ein Austausch untereinander ohne Competition, sage ich immer. Also wir sind wirklich nicht Konkurrenten da. Wir kommen aus der ganzen Welt und tauschen uns zum Wohle der Patienten aus. Und das macht ganz viel Spaß. Und ich bin ja eine, die nicht nur auf der großen Bühne steht und dann einen Vortrag hält, das ist die eine Seite, aber ich liebe es ja, in Länder zu reisen oder die Ärzte zu mir zu holen und dann wirklich so ein Hands-on-Training zu machen. Also wirklich zu zeigen, wie es geht. Weil das ist ja auch eine Sache, es zu sprechen. Die andere Sache ist zu machen. Also man kann ja auch viel im Kopf sich zusammendenken, aber wir sind Handwerker. Ja. Also ich sage das ganz bewusst, ich bin ein Handwerker, eine Handwerkerin. Ja. Weil ich einfach das, was ich mache, mit meinen Händen mache und habe die Vision für diesen einzelnen Menschen in meinem Kopf, wie ich den am besten begleite. Aber ich muss es auch umsetzen können. Und auch da, das glaubt ja keiner, aber es ist eine riesen Diskrepanz innerhalb der Ärzteschaft. Und ihr wisst ja, dass es in Deutschland auch unkontrolliert ist, wer sonst noch alles so spritzt. Ich bilde nur Ärzte aus, das sage ich auch ganz klar. Aber weil ich denke, es ist wirklich Medizin, was wir machen.
Ja. Und extrem wichtig. Also sehr, sehr spannend. Was bedeutet eigentlich Schönheit für euch? Wie würdet ihr es beschreiben? Das ist meine Frage an dich. Wir haben vorhin schon mal kurz gesprochen. Du hast gesagt, jeder Mensch ist schön. Aber was bedeutet Schönheit für dich als Ärztin, als Mensch? Also ganz persönlich, wie würdest du es beschreiben?
Ja, man kann das ja in verschiedene Ebenen schieben wieder. Einmal in den Mensch. Ich glaube, jeder Mensch, der schön ist, hat auch eine schöne Ausstrahlung, eine selbstbewusste oder ist mit sich selbst zufrieden, hat eine Balance. Das sind schöne Menschen. Da geht es gar nicht nur ums Optische. Ja, aber wir umgeben uns natürlich auch gerne mit schönen Dingen. Das fängt an dem Blumenstrauß, der hier steht. Oder wir machen es uns vielleicht zu Hause schön. Wir haben vielleicht ein schönes Geschirr auf dem Tisch, lieber als nur Fastfood in Plastik. Und das gibt uns als Menschen eine Sicherheit, aber auch ein Wohlgefühl. Und ich glaube, dass wir uns nicht schämen müssen. über Schönheit zu sprechen. Es hat leider im deutschen Sprachraum so ein bisschen einen Negativ-Touch. Und das ist so schade, weil das war früher nicht so. Also wenn man mal zurückblickt, Kleopatra hat sich schon schön gemacht. Und also es war immer ein Thema, dass man sich wohler fühlt, wenn man mit sich selbst zufrieden ist, sich schöner findet oder auch eine schöne Klamotte mal anhat oder einen Schmuck. Mhm. Da muss man sich nicht für schämen.
Ja. In der Tat, wo du es gerade sagst, ich denke darüber nach, wenn wir einen besonderen Abend feiern, ob es jetzt der Geburtstag, der Hochzeitstag ist, mache ich mich ja schön,
natürlich,
weil ich mich also besonders wohlig fühlen möchte.
Ja.
Stimmt, darüber habe ich bewusst noch nie nachgedacht. Sonja, lass uns mal ganz kurz zu unserer ersten Rubrik kommen, denn es wird auch in den nächsten Folgen immer verschiedene Rubriken geben. Über die eine sprechen wir gleich noch, gegen Ende. Mythos oder Medizin? Da wirst du so ein bisschen aufklären. Und zwar habe ich hier mal einen Satz rausgesucht, der eben schon mal ganz kurz angesprochen wurde. Schönheitsmedizin macht alle gleich.
Schlimm, schlimm. Nein, das ist gerade keine gute Schönheitsmedizin. Da kommt ja diese ganze Technologiegeschichte jetzt mit rein, mit AI und sowas, also ja. Artificial Intelligence. Wenn man jetzt zum Beispiel Gesichter messen würde, das geht auch heute schon mit Artificial Intelligence, wenn dann diese digitale Welt uns vorschlägt, was wir am besten tun sollen, ob dann alle Menschen gleich werden. Nein. Also das kann ich ganz klar verneinen, weil jeder hat seine individuellen Proportionen und auch, bleiben wir beim Gesicht, Features. Der eine hat eine schöne Lippe und ein breites Lachen, der andere hat wunderschöne Augen und es ist, oder eine tollen Wangenknochen. Schönheit heißt hier auch zu unterstreichen, die Individualität zu unterstreichen. Mhm. Und zum Beispiel gibt es Menschen, die sind sehr asymmetrisch. Dann versuchen wir sie schon zu symmetrisieren, aber nie ganz auszugleichen. Es gibt ja diese ganz furchtbaren Bilder, wo man mal so einen Promi durchschneidet auf einer Seite und dann die Seite spiegelt auf die andere. Dann sehen sie fürchterlich aus.
Ja. Und komplett anders vor allen Dingen auch. Ja.
Also man muss immer wissen, dass die Schönheit was Individuelles ist im Gesicht und dass man diese individuellen Merkmale eigentlich behalten muss. Also jemand, der einen Hauch asymmetrisch ist, der sollte das lieber bleiben, weil das macht ihn aus. Ja? Der kann trotzdem ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen Lippe haben oder auch vielleicht ein bisschen, wie auch immer, die Braue kann ein bisschen höher stehen. Aber so diese individuellen Features, das Grübchen nur auf einer Seite oder so, das sollte man echt lassen.
Ja.
Weil das ist der Typ Mensch, der dazugehört.
Okay, wäre es dann richtig, wenn ich es runterbreche und sage, Schönheitsmedizin macht nicht alle gleich oder gute Schönheitsmedizin macht nicht alle gleich.
Bitte.
Schlechte vielleicht schon.
Ja, genau. Das kannst du so runterbrechen.
Ja.
Aber ich will noch mal einen Satz wirklich für unsere Patienten. Ja. Ich möchte da noch mal eine Lanze brechen.
Ja.
Dieses Klischee auch, dass unsere Patienten alle nur das eine wollen, so eine Lippe oder sowas, das ist wirklich nicht so. Also da muss man sagen, wir haben sehr wohl sehr gut informierte Patienten, die auch sich mehrere Meinungen einholen und die großen Wert auf die Individualität legen. Und ich bin da stolz eigentlich auf unseren, ich sag mal, mitteleuropäischen Raum. Weil das ist anders. Zum Beispiel in der arabischen Welt ist das anders. Die kommen wirklich mit Fotos von irgendwelchen Celebrities und wollen
genau so.
Okay. Genau so will ich auch aussehen. Aha. Das will eigentlich hier ein... Also das wollen ganz wenige, sage ich jetzt mal, hier in Mitteleuropa. Und das ist das Schöne an meinem Beruf, dass ich das nicht machen muss.
Schön. Aber das ist in etwa auch die Erfahrung, über die wir vorhin gesprochen haben, die du mitbringst, weil du eben international unterwegs bist
unbedingt.
Und die kulturellen Unterschiede auch
unbedingt
kennst, was eure Branche angeht. Und ja, ein ganz wichtiger Aspekt, dass eben Schönheitsmedizin bedeutet, dass es vielleicht draußen niemandem wirklich auffällt.
Unbedingt.
Genau, dass man seine Schönheit unterstreicht.
Also ich sage manchmal, ich bin die Hausärztin für Ästhetik.
Okay, das finde ich süß.
So, wir gehen ja als Frauen zweimal im Jahr zum Gynäkologen und zweimal im Jahr zum Zahnarzt und was auch immer. Und so gehen wir zweimal im Jahr zum ästhetischen Mediziner und lassen uns da begleiten, ohne dass es jemand wirklich jemandem auffällt. Aber wir sind das beste altersentsprechende Ich von mir selbst.
Lass uns mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Wir haben vorhin geschaut, 30 Jahre zurück, jetzt mal ein bisschen nach vorne. Ich möchte keine Jahreszahlen nennen, aber was wünschst du dir denn, was vielleicht die Schönheitsmedizin betrifft und ihre Zukunft? Was sollte sich ändern? Was sollte sich da tun, sowohl aus fachlicher Perspektive, aber vielleicht auch aus persönlicher?
Ja, also aus fachlicher Perspektive, das habe ich vorhin, glaube ich, schon kurz angesprochen, ich wünsche mir eine Ausbildung. Mhm. Ich wünsche mir wirklich eine klare Ausbildung in Deutschland für die ästhetische Medizin. Klar zugeordnet, welcher Fachrichtung oder sogar eine einzelne Fachrichtung, das kann man diskutieren. Also, weil der Bedarf ist ja riesig. Die Menschen, die sich begleiten lassen, werden immer mehr und werden immer jünger. Und ich glaube, die Verantwortung, die auf uns lastet, diesbezüglich wird immer höher. Und das sollte man hören, auch wenn die Menschen natürlich nicht krank sind. Und im Moment sind die Ausbildungen alle für Krankheiten. Aber es geht ja noch weiter. Es geht ja jetzt wenn wir in die Zukunft gucken, die Menschen wollen eben besser leben, die wollen gesünder leben, gerade die Gen Z, also die Generation Z.
Viel bewusster auch.
Die fragen auch, welches Hyaluron du nimmst und warum du das Hyaluron du nimmst. Das ist gut, Gott sei Dank, endlich. Ja. Aber die haben auch einen ganz anderen Ansatz, so nenne ich es jetzt mal. Und das wird ja nicht wieder weggehen. Mhm. Es gibt jetzt diesen neuen Trend Longevity, dass man plötzlich irgendwelche Medikamente, Metformin war so ein Diabetes-Medikament, was alle Leute schon in sich reingeschluckt haben, unkontrolliert auch. Muss man sagen, weil nicht Know-how da war für Longevity. Jetzt gibt es Kliniken, alles gucken wir nach unserem Blut. Die Frage ist, wie weit wollen wir uns tracken? Ja, wir haben alle diesen Ora-Ring, ich auch, ich liebe ihn. Und der Trend geht definitiv da zum Gesünderen. Mhm. Und dazu gehört auch, dass man ästhetisch, ich sag mal, mit sich selbst zufrieden ist und gut aussieht. Ja? Das gehört einfach zur Gesundheit dazu.
Definitiv, das würde ich so unterstreichen. Wir sind fast schon am Ende, liebe Sonja. Es ist so spannend, weil, weißt du, man kennt das auf Partys, ne? Und dann ist da jemand, der eben in deiner Branche arbeitet, in der Schönheitsmedizin. Man hat so viele Fragen und ist so neugierig.
Und ich kriege Löcher im Bauch gefragt und ich denke, oh, jetzt bin ich endlich mal privat. Und dann bin ich so, das muss ich schon wieder die ganze Zeit.
Aber genau deshalb lohnt es sich ja vielleicht bei The Beauty Doctors einfach auch in die nächsten Folgen einzuschalten, weil man hat ja nicht auf jeder Party einen Schönheitsmediziner oder eine Schönheitsmedizinerin dabei. Aber wo wir gerade bei den vielen neugierigen Fragen sind, es wird in der zweiten Folge eine weitere Rubrik geben und die heißt Frag Dr. Sattler. Liebe Sonja, da wirst du Fragen beantworten von Zuschauerinnen, Zuschauern und ein bisschen Einblick geben in dein Wissen, in deine Erfahrungen.
Ich freue mich drauf. Das ist super, weil ich möchte unbedingt dieses Durcheinander, was da draußen herrscht in den Medien, über ästhetische Medizin besser erklären.
Also, das ist die herzliche Einladung. Schickt eure Fragen an marketing@rosenparkklinik.de oder aber ganz easy über Social Media bei Instagram einfach eine Privatnachricht schicken. Es geht also auch alles anonym. Es muss da kein Name genannt werden.
Unbedingt. Ich möchte ganz viel aufklären und erklären.
Ja, und das wirst du auch in der nächsten Folge. Worum geht es in Folge 2?
Ja, also die nächste Folge wird sich um das Thema Liposuktion, das heißt Fettabsaugung mit Konzept drehen. Einmal ästhetisch, aber vor allen Dingen auch um das Lipödem, die Erkrankung.
Okay.
Und ich freue mich ganz doll drauf, weil wir haben wirklich in der Rosenparkklinik tolle Ärzte, die ganz viele Jahre Erfahrung mit Liposuktion beim Lipödem haben. Mhm. Und die kann man dann hören.
Viel, viel spannende Info also für euch. Schön, dass ihr mit dabei wart.
Ich freue mich sehr, Evren. Vielen Dank. Es hat mir riesen Spaß gemacht. Und ich freue mich ganz doll, euch alle wieder zu hören oder wieder zu sehen in der nächsten Folge.
The Beauty Doctors.
The Beauty Doctors. Der Rosenpark Klinik Podcast. Mit Dr. Sonja Sattler.
The Beauty Doctors.